heute im Bayerischen Hauptstaatsarchiv im Büro von Dr. Oliver Braun. Seit 2007 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und Bearbeiter der Edition Die Protokolle des Bayerischen Ministerrats 1945 bis 1962. Heute sprechen wir über sein Buch Das Kabinett Ehard III, 18. Dezember 1950 bis 14. Dezember 1954, Band 4, 1954, herausgegeben von der Historischen Kommission und der Generaldirektion der Staatlichen Archive. Herr Braun, willkommen im Podcast.
Hallo, grüß Gott. Freue mich, dass ich da bin.
Zunächst mal, wer war denn Hans Ehard, um dessen Kabinett es hier geht?
Ja, Hans Ehard war ein begabter Jurist, der eine ganz klassische, typische Karriere in der bayerischen Justizverwaltung hingelegt hat, mit raschen Beförderungsschritten. 1923, 24 war er unter anderem Staatsanwalt im Hitlerprozess. Danach war er dann Richter, zwischenzeitlich mal kurz im Reichsjustizministerium in Berlin. Nach 1933 war er nicht Mitglied der NSDAP und nach 1945, nach Kriegsende, war er also entscheidend beteiligt am Neuaufbau des bayerischen Staates. Er war also als Staatssekretär im Justizministerium verantwortlich für den Wiederaufbau der bayerischen Justiz. Er war dann von 46 bis 54 bayerischer Ministerpräsident. Dann nochmal 1960-61 und im Anschluss daran bis 1966 war er bayerischer Justizminister.
Mhm. Ihre Quellen für das Buch waren die Ministerratsprotokolle. Wie sieht denn die Editionsarbeit an einem solchen Buch insgesamt aus?
Also diese Ministerratsprotokolle, die werden wöchentlich eben niedergeschrieben. Das ist ein Protokoll der wöchentlichen, in der Regel am Dienstag stattfindenden Sitzungen des Kabinetts. Das gibt's ja heute auch noch. Die sind archiviert in München im Bayerischen Hauptstaatsarchiv und die werden eben mit Kommentaren versehen jetzt in einer historisch-kritischen Edition herausgegeben. Und die Arbeit sieht so aus, dass diese Originalprotokolle aus den 40er, 50er Jahren erfasst werden, transkribiert werden und dann eben mit umfangreichen Anmerkungsapparaten versehen werden. Es wird nachgewiesen, Forschungsliteratur zu bestimmten Fragen, natürlich die weiteren Quellen, die Akten, die es zu bestimmten Punkten gibt. Personen werden benannt und auch mit kurzen Biografien gewürdigt. Und das Ganze ist, so eine Edition ist eigentlich wie ein Riesen-Puzzlespiel. Man hat am Anfang diese Quellentexte, die dann kommentiert werden. Und am Ende, wenn man fertig ist, ist es hoffentlich ein schlüssiges Ganzes mit ganz viel Informationsgehalt für die historische Forschung.
Können Sie denn ein paar historische Schlaglichter nennen, die sich in diesen Regierungsjahren ereignet haben, die sich in den Protokollen nachlesen lassen und damit also auch Eingang in Ihr Buch gefunden haben?
Ja, oh, das ist eine schwierige Frage, weil es gibt so viel. Also grundsätzlich in diesen Protokollen, die an sich eine sehr, sehr trockene Angelegenheit sind, also sehr sachlich, sehr knapp, aber es sind ausführliche Verlaufsprotokolle, also mit indirekter Rede. Da sind so viele Themen drin, wo fange ich da an? Also grundsätzlich in diesen Protokollen spiegelt sich alles wieder, was die bayerische Regierung, was das bayerische Kabinett politisch beschäftigt hat. Und das geht von Dingen wie ja der Wiederaufbau Bayerns nach 1945 oder Beispiel der Wiederaufbau Münchens, die alte Pinakothek, die Universität, die Staatsbibliothek, die Matthäuskirche, solche Dinge. Es geht natürlich auch um sozialgeschichtliche Fragen wie die Integration der Flüchtlinge, die Flüchtlingslager in Bayern, das Verhältnis zur Besatzungsmacht, später dann beispielsweise die Errichtung von Truppenübungsplätzen für die US-Armee. Es geht um wirtschaftliche Fragen, also das wirtschaftliche Engagement des Freistaats, Staatsbeteiligungen. Also eine ungemeine Vielfalt an Themen, die sich darin finden lassen in den Protokollen. Also alles, was für das staatliche Leben und für die Regierungsarbeit von Relevanz war, findet sich in diesem Protokoll. Natürlich auch ganz, ganz viele Gesetzesentwürfe. Die legislative Materie ist sehr wichtig. Wie gesagt, es findet sich eine ungemeine Vielfalt an Themen. Was sich nicht findet, muss ich sagen, sind parteipolitische Fragen. Also die werden völlig ausgeblendet. Wer sich für Parteiengeschichte interessiert oder für die CSU in den 40er, 50er Jahren oder die Rolle der SPD, der wird in den Ministerratsprotokollen nicht fündig. Es geht tatsächlich um die Sachpolitik und um die eigentliche Regierungspolitik.
Ich habe bei Ihnen gelesen, ein Gesetz zur Gleichberechtigung von Mann und Frau auf Bundesebene machte bereits seit 1949 mehrere Schleifen, wurde dann auf Landesebene in Bayern 1952 erstmals erwähnt und tauchte in den Protokollen von 1954 nicht mehr auf. Es trat erst 1957 in Kraft. Wie war die Verbindung zwischen Bund und Ländern und warum dauert es so lange, Gesetze wie diese umzusetzen?
Ja, also das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 war natürlich ein Bundesgesetz, was allerdings auch durch den Bundesrat musste. Insofern waren die Länder natürlich beteiligt. Warum hat es so lange gedauert? Also Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz, der also die Gleichberechtigung von Mann und Frau postuliert, das war seinerzeit tatsächlich in seiner Klarheit und in seiner knappen Formulierung ein revolutionärer Ansatz, muss man sagen. Aber jetzt salopp formuliert, so etwas in eine Verfassung reinzuschreiben, das ist leicht oder das ist schnell gemacht. Die Arbeit, die eigentliche Arbeit, die beginnt erst hinterher. Der Grund, warum das so lange gedauert hat, bis dieses Gesetz in Kraft trat, war, dass ein unheimlich langer Rattenschwanz an legislativen Änderungen dann nötig war. Und zwar, die Grundlage war die, das bürgerliche Gesetzbuch, was 1900 in Kraft getreten ist, das musste geändert werden. Also mit diesem Gleichberechtigungsgesetz wurden drei Ziele verfolgt. Zum einen die Familiengesetzgebung, die in den verschiedenen Ländern und in den verschiedenen Besatzungszonen unterschiedlich war, sollte vereinheitlicht werden. Dann sollte das Familienrecht von den noch übrig gebliebenen NS-Gesetzen bereinigt werden, die sollten gestrichen werden. Und das dritte, und das war eben die größte Baustelle, war die Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches. Da war nämlich alles geregelt. Also Familienrecht, die Frage der Ehescheidung beispielsweise oder dieses berühmte Beispiel der Schlüsselgewalt, dass der Ehemann seiner angetrauten Gattin dann den Hausschlüssel übergibt. Verheiratete Frauen konnten kein eigenes Bankkonto errichten. Männer, Ehemänner konnten die Arbeit ihrer Frau kündigen, die Arbeitsstelle ihrer Frau. Die konnten einfach einen Brief schreiben, hiermit kündige ich das Arbeitsverhältnis meiner Frau. Und das waren alles Dinge, alle im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und das musste eben alles geändert werden. Und das war eine unheimlich lange Prozedur. Darum hat es nicht zuletzt deshalb hat es auch so lange gedauert, bis es dann final durchgesetzt und wurde das Gesetz und in Kraft trat.
Wir haben schon ein bisschen rausgehört, NS-Zeit. Wir befinden uns hier jetzt in der Nachkriegszeit. Interessant finde ich auch die Durchführung der Entschädigung für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung in Bayern. Das war Chefsache, wie Sie schreiben.
Ja, das war Chefsache. Und zwar, wir reden jetzt von den 50er Jahren. Und zwar deshalb, die bayerische Staatsregierung hat sehr viel Kritik erfahren, vor allem aus dem Ausland, vor allem aus Amerika. Da gab es eine sehr starke jüdische Lobby, die sich also sehr stark dafür eingesetzt hat, dass diese Entschädigungsleistungen, diese Entschädigungstransfers endlich einmal zügig abgewickelt werden. Und deshalb war diese Entschädigung vornehmlich hauptsächlich der jüdischen Opfer des NS-Regimes eine Chefsache, weil Bayern, weil die Staatsregierung, weil Ministerpräsident Ehard auch um die internationale Reputation fürchtete. Also da kam tatsächlich auf internationaler Ebene Druck von außen. Deshalb wurde das also im Kabinett auf höchster Ebene auch verhandelt und vorangetrieben. Mhm. Eigentlich war die Entschädigung eben Angelegenheit oder die Zuständigkeit lag bei einer Behörde, dem Landesentschädigungsamt. Aber da wurde sozusagen von oben Dampf gemacht.
Dafür war es zu wichtig dann?
Ja. Mhm.
Auch Restitutionen oder die Entnazifizierung spielten in diesen Nachkriegsjahren im Kabinett Ehard eine Rolle.
Ja, also die Frage der Entnazifizierung war immer virulent, allerdings anders als noch in der unmittelbaren Nachkriegszeit oder in den 40er Jahren. Die Entnazifizierungspraxis, die befand sich in den 50er Jahren schon in Abwicklung. Also es gab dann Gesetze, zwei Gesetze zum Abschluss der politischen Befreiung, so wurde das genannt. Also diese Entnazifizierungspraxis war im Auslaufen begriffen. Wurde immer wieder thematisiert, aber es ging eigentlich um die Beendigung dieser Entnazifizierungspraxis. Man merkt auch in den Protokollen, auch in den Diskussionen im Kabinett, dass die Kabinettsmitglieder sozusagen genug davon hatten. Also die Thematik war durch. Dieses Stichwort oder Schlagwort, jetzt muss mal Ruhe sein, das war unterschwellig immer im Raum. Und von daher war es nicht mehr das große Thema wie noch in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Aber es war schon noch relevant. Vor allem mit Blick auf die Wahlen. Es ging dann in den 50er Jahren darum, wer ist beispielsweise noch wählbar, also das aktive und passive Wahlrecht. Belastete Personen, Hauptschuldige und so weiter, die durften ja nach wie vor kein öffentliches Amt bekleiden. Die Entnazifizierung wurde in dieser Hinsicht dann wichtig. Aber es ging nicht mehr um die eigentliche Entnazifizierung vor den Spruchkammern, wie es in den 40er Jahren noch der Fall war.
Mhm. Über Hans Ehard haben Sie es schon gesagt. Und jetzt die Folgefrage dazu. War dann also sein Kabinett auch entnazifiziert?
Generell ja. Also man muss sagen, die Regierungen, die Nachkriegsregierungen in Bayern waren nicht von Altnazis durchsetzt. Es gab zwei Ausnahmen. Ein Staatssekretär im Finanzministerium, Richard Ringelmann, der war NSDAP-Mitglied gewesen. Der war 1946 im Gespräch als Finanzminister, als bayerischer Finanzminister, wurde er dann aber nicht, weil er eben zu viele braune Flecken hatte. Und der zweite war dann der Flüchtlingsstaatssekretär Theodor Oberländer vom Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten, der in der Ostforschung aktiv gewesen ist und der dann später Bundesvertriebenenminister wurde und dann erst in den 60er Jahren aufgrund seiner NS-Vergangenheit zurücktreten musste. Also das waren so diese zwei heiklen Fälle, wobei beim Oberländer das seinerzeit nicht bekannt war oder nicht publik gemacht worden war. Das kam dann erst später in den 1960er Jahren ans Tageslicht. Aber generell waren die Regierungsmitglieder durch die Bank keine früheren NSDAP-Anhänger. Also da wurde schon drauf geachtet, beziehungsweise frühere NSDAP-Mitglieder, die waren schlicht und einfach nicht ministrabel. Die konnte man nicht ins Kabinett holen. Von daher waren die Kabinette politisch sauber.
Mhm. An wen richtet sich denn Ihr Band? Wer kann damit arbeiten und wie?
Der Band richtet sich an alle, die landesgeschichtlich interessiert sind und Details über die Regierungsarbeit der 1940er und 1950er Jahre erfahren möchten. Natürlich ist es im Grundsatz, ist es Forschungsliteratur. Also er wendet sich natürlich an Vertreter der bayerischen Landesgeschichte, an Forschende und Studierende in der bayerischen Landesgeschichte primär. Diese Editionsbände sind eine, wie ich schon gesagt habe, bieten eine ungemein breite Quellenbasis, ein ungemein breites Themenspektrum an interessanten Schwerpunkten aus der bayerischen Geschichte und sie fungieren gleichzeitig eben auch als nützliches Nachschlagewerk. Also durch die Kommentierung werden bestimmte Themen eben auch erschlossen mit Blick auf die vorhandene Forschungsliteratur, auf die schon vorhandene Forschungsliteratur und natürlich auch mit Blick auf weiterführende Akten. Und so eine Edition kann immer auch als praktisches Nachschlagewerk dienen.
Mhm. Allerdings handelt es sich jetzt bei diesem Band um das letzte Buch. In Zukunft werden die Ministerratsprotokolle nur noch digital erscheinen unter www.bayerischerministerrat.de. Warum? Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Die Entscheidung, die wurde vor einigen Jahren gefällt. Da haben wir uns dann dazu entschieden, auf den digitalen Zug aufzuspringen, sozusagen. Also es ist tatsächlich so, der erste Grund war, man kommt nicht umhin, auch digital zu publizieren. Die digitale Publikationsform wird in den Wissenschaften immer zentraler, immer bedeutsamer. Die Geisteswissenschaften haben sich erst relativ spät dazu entschlossen, auf diesen Zug aufzuspringen. Das zweite war, diese Ministerratsprotokolle, diese Quellenedition bietet sich auch an für das digitale Medium, weil zum einen sie formell von ihrer Struktur her sehr einheitlich sind, diese Protokolle, diese Protokolltexte und auch die Kommentierung, die dazugehörige. Das heißt, es eignet sich sehr gut, sie mit einem Programm aufzuarbeiten, um sie dann eben ansprechend und vor allem funktionabel online zu präsentieren.
Und es bieten sich neue Möglichkeiten der Nutzbarkeit. Wie unterscheidet sich der Online-Auftritt von den bisherigen Publikationen? Wie lässt sich das digital am besten nutzen? Dazu hören wir kurz Maximilian Schrott, wissenschaftlicher Mitarbeiter, der für diese Überführung ins Digitale verantwortlich ist.
Die digitale Version der Ministerratsprotokolle bietet gegenüber dem gedruckten Band vor allem den Vorteil der Zugänglichkeit. Zum einen können Leserinnen und Leser nun natürlich von überall aus auf die Edition zugreifen. Zum anderen bieten die verschiedenen digitalen Features und Funktionen zusätzliche Möglichkeiten, den Editionstext zu durchsuchen und zu erschließen. So wurden zum Beispiel alle Verweise in Fußnoten auf andere Teile des Editionstexts in Links umgewandelt. Mit diesen kann direkt per Klick zum entsprechenden Protokoll oder Tagesordnungspunkt gesprungen werden. Ähnliches gilt auch für viele externe Verlinkungen, zum Beispiel auf häufig genutzte digitalisierte Quellen wie das Bayerische Gesetz- und Verordnungsblatt. Hier kommt man über die Links teilweise direkt zu den referenzierten Stücken. Ebenso wurden unter anderem Personen, Orte und Sachschlagwörter aus dem Register in den Protokollen markiert. Dadurch ist es schnell und bequem möglich, vom Register aus zu allen entsprechenden Textstellen zu gelangen. Und andersherum kann beispielsweise bei jeder Erwähnung einer Person im Editionstext ihr Name angeklickt werden, um alle zu ihr hinterlegten Zusatzinformationen anzuzeigen. Unter anderem ihr Biogramm, das im Druckband nur in einer einzelnen Fußnote erscheint, die man dort nur über einen Umweg über das Register finden kann. Und zuletzt bieten zusätzliche Präsentationsformen neue Einstiegsmöglichkeiten in die Edition. Eine Kalenderansicht beispielsweise präsentiert alle Protokolle und noch weitere Ereignisse aus der bayerischen Nachkriegsgeschichte in einer kompakten zeitlichen Übersicht. Auf einer interaktiven Karte werden alle Orte aus den Editionsregistern in ihrer geografischen Dimension dargestellt. Und zuletzt wurden die Personen- und Ortsregister sämtlicher Editionsbände zu zwei Gesamtregistern zusammengeführt, die über 7000 Seiten Editionstext erschließbar machen.
Es gibt außerdem nun eine Verbindung zur neuen deutschen Biografie online, die sich erst über die Möglichkeit der Verlinkung nutzen lässt.
Der Historischen Kommission ist die Verlinkung ihrer verschiedenen Online-Angebote mit der deutschen Biografie als zentralem biografischen Informationsportal besonders wichtig. Bei den Ministerratsprotokollen wurden hierfür die Personen aus den Personenregistern mit der gemeinsamen Normdatei der Deutschen Nationalbibliothek abgeglichen. Über die so ermittelten IDs können von der Webseite der Protokolle aus leicht und automatisiert Links zu den jeweiligen Einträgen in der deutschen Biografie hergestellt werden. Selbst wenn es für die Person noch keinen vollen Artikel geben sollte, finden sich in den Einträgen kuratierte Linklisten zu weiteren wissenschaftlichen Angeboten, sodass von dort aus in verschiedene Richtungen weiter zur Person recherchiert werden kann. So kann die Verlinkung das Angebot der deutschen Biografie noch erweitern, denn über die Protokolledition gelangen die Benutzerinnen und Benutzer auch zu den dort hinterlegten Biogrammen und erhalten dadurch biografische Informationen zu Personen, für die es in der NDB noch keinen eigenen Artikel gibt. Auf diese Weise profitieren letztlich beide Angebote von den Verknüpfungsmöglichkeiten, die eine digitale Veröffentlichung bieten kann.
Herr Braun, Ihre Publikation liegt nun vor. Was war denn für Sie persönlich das Interessanteste an der Recherche?
Das Interessanteste an der Editionstätigkeit dieser Ministerratsprotokolle ist, ich habe es schon erwähnt, die Vielfältigkeit der Themenbereiche, die angesprochen werden und über die man dann etwas erfährt im Detail. Beispielsweise von 1954 dieses Wahnsinnsprojekt, dass man die drei Autobahnen, die auf München zuführen, also von Augsburg, von Nürnberg und von Salzburg, dass man die also an der Donnersberger Brücke, in der Nähe der Donnersberger Brücke auf einer Hochtrasse zusammenführt. Also sowas steckt da drin. Die Erklärung des Englischen Gartens in München zum Naturschutzgebiet war auch ein Thema im Ministerrat, weil die bayerische Staatsregierung Angst hatte, dass von außen her immer mehr Bauten an den Englischen Garten heranrücken und diesen dann zerstören. Bierpreise, das ist auch so eine Sache. Das Bier in Bayern als Politikum, das war immer eine hochpolitische Angelegenheit, der Bierpreis. Und interessanterweise lag die Kompetenz hier nicht beim Landwirtschaftsministerium, sondern beim Arbeitsministerium. Die waren irgendwie die wichtigsten Ansprechpartner in der Frage. Und der Arbeitsminister hat auch immer gedroht, wenn das Bier zu teuer wird, gibt es einen Generalstreik. Oder die Frage des Süßbieres ist auch so eine Kuriosität. Es gab in Bayern Importbiere, die wurden also unter Verwendung von Zucker hergestellt. Diese Biere kamen meistens aus Hessen oder aus Berlin. Und man hat sich in Bayern gefragt, warum wird das denn hier verkauft? Die Schuld oder die Verantwortung wurde dann bei den Flüchtlingen und Vertriebenen gesucht. Die hätten eine Vorliebe für dieses Süßbier. Aber wir haben hier natürlich einen Konflikt mit dem Bayerischen Reinheitsgebot. Das heißt, das wurde eben auch verhandelt im Ministerrat, dieses Süßbier. Oder wir hatten in München 1953 diese Massendemonstrationen, diese gewaltsamen Massendemonstrationen um den Ladenschluss. Als hier in der Kaufingerstraße 20.000 Leute demonstrierten und randalierten, weil die Münchner Geschäftsleute anlässlich der internationalen Autoausstellung ihre Geschäfte länger geöffnet haben wollten. Interessant ist auch die staatstragende Rolle der SPD. In der allgemeinen Wahrnehmung ist es ja so, dass man glaubt, die CSU habe Bayern nach 1945 gegründet und seitdem durchregiert. Und das ist aber hochinteressant. Wir haben ja eine große Koalition von 1950 bis 54, wie staatstragend die SPD auch im Kabinett agiert. Und die bayerische weiß-blaue Sozialdemokratie damals stand der CSU in Sachen Patriotismus oder in der Frage des Föderalismus in nichts nach. Also das ist auch sehr interessant, wie das funktioniert. Auch das Zusammenspiel von Wilhelm Hoegner, dem sozialdemokratischen Innenminister, und Ministerpräsident Ehard, dem Kabinettschef, dem Regierungschef, wie reibungslos das funktioniert, das ist auch sehr interessant. Mhm. Und wie gesagt, es gibt eine ganz große Vielzahl von Themen, auch Außenpolitik, also es spielt alles mit. Die Westverträge, der Generalvertrag oder dann die Frage der Wiederbewaffnung, das ist zwar Bundespolitik, aber weil es durch den Bundesrat muss, wird es auch im Ministerrat thematisiert. Gerade die Wiederbewaffnung ist sehr spannend, weil da geht es dann ja auch um die Errichtung von Kasernen in Bayern, was ja wiederum ein ganz großer Wirtschaftsfaktor ist. Ja, eine ungemeine Vielfalt
Sie
von Themen.
Alles interessant.
Und ja, man findet eben auch viel Kurioses zum Teil. Sie haben es angesprochen, Restitution, auf die Frage habe ich gar nicht richtig geantwortet. Es gab zum Beispiel den Fall 54, als der Freistaat dann in einen juristischen Konflikt mit der Stadt Köln geriet und mit Edda Göring, also der Tochter von Hermann Göring. Da ging es um ein Bild von Ludwig Cranach dem Älteren, was die Stadt Köln Hermann Göring geschenkt hatte. Und dieses Bild ist dann aber hier in München in diesem Central Collecting Point gelandet, als Raubkunst, war damit in den Besitz des Freistaates übergegangen. Und jetzt auf einmal wollte die Stadt Köln das Bild wiederhaben und Edda Göring auch. Also solche Dinge findet man da auch drin in diesem Protokoll.
Wenn jetzt alles digital wird, wie geht's dann für Sie weiter? Wie wird sich Ihre Arbeit oder wird sich Ihre Arbeit verändern?
Nein, also meine tägliche Arbeit wird sich im Grunde überhaupt nicht ändern. Also die Textgrundlage bleibt gleich. Und der Workflow bleibt für mich eigentlich auch gleich, also die Kommentierungsarbeiten. Das Einzige, was sich ändert oder geändert hat, ist, dass ich jetzt nicht mehr mit einem Textverarbeitungsprogramm arbeite, sondern mit einem XML-Editor, also ein spezielles Editionsprogramm, was diese digitale Publikation dann schon ermöglicht. Oder die Daten sind dann bereit für die Online-Publikation. Und das ist eigentlich das Einzige, was sich jetzt für mich als Bearbeiter ändert, dass man eben mit einer anderen Software arbeitet. Aber im Grunde bleibt der Workflow gleich. Mhm. Und am Ende wird halt kein fertiges Buch mehr stehen, kein gebundenes Buch mehr, sondern einfach die nächste Online-Präsentation.
Mhm. Okay, Herr Braun, dann vielen Dank für das Interview.
Ja, bitte. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.